NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Das wissen Sie wahrscheinlich auch schon. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Worüber reden wir? Wir reden über Menschen, die viel Vermögen haben, und wir reden über Menschen, die weniger oder gar kein Vermögen haben. Das heißt, wir reden über die Kluft zwischen Arm und Reich, oder nennen Sie es die Wohlstandsschere. Und diese Kluft wird immer größer und die Schere immer weiter. Laut der Hilfsorganisation Oxfam besitzen die 62 an der Zahl reichsten Menschen der Erde genauso viel Vermögen wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. 62 im Vergleich zur gesamten Hälfte der Weltbevölkerung, der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung. Auf Deutschland bezogen hört sich das dann so an: In Deutschland verfügen 10% der Haushalte über 50%, also über die Hälfte des Nettovermögens. Die unteren 50% der Haushalte verfügen nur über 1%. Das heißt, die Kluft wird immer größer. Wir fragen heute Abend, woran liegt das? Und wir reden auch darüber, ob sich Politik in die Vermögensverteilung einmischen soll. Und wenn ja, wie kann Politik das tun? Wie gerecht ist denn die Vermögensverteilung? In diesem Zusammenhang muss man mal über den Begriff Gerechtigkeit reden. Sie sehen, wir haben einiges vor, und ich bin sicher, dazu haben Sie eine Meinung, wenn es darum geht, wie ist die Kluft zwischen Arm und Reich, und lapsig formuliert, zahlen Millionäre zu wenig Steuern? 0800 441 777.
Das ist eben der Lauf der Dinge in unserem Wirtschaftssystem. Und das wird dann immer so lange extremer werden, bis es dann eine Gegenreaktion gibt. Die sehe ich momentan noch nicht. Also dafür gibt es der breiten Masse sicherlich noch gut genug. Aber das kann ja sich irgendwann auch nochmal ändern.
Ich meine, wir bräuchten eine andere Umverteilung der Gelder, die wir haben. Die Reichen, die Gutverdienenden, haben die Möglichkeit, besser zu unterstützen.
Mein Chef ist ein Spanier, und sein Imperium hat er aufgebaut aus eigener Hände Arbeit. Wenn jemand viel arbeitet, soll er auch viel verdienen.
Vieles von den Vermögen kommt irgendwo aus einer Erbschaft heraus und wird dadurch multipliziert. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das Richtige gemacht. Das sind die Gewinner, und da gibt es welche, die sind halt leider Gottes auf der anderen Seite liegen geblieben.
Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Nur man muss sich eben fragen, warum wird diese Schere immer größer? Und sicherlich hat die Steuerpolitik da auch mit was zu tun. Dass gerade die Leute, die immer mehr verdienen, eben auch weniger Abgaben zahlen müssen.
Den Millionären werfe ich überhaupt nichts vor. Die haben ja ihren Selbsterhaltungstrieb. Aber das Problem ist, dass unsere Politik all diesem Treiben zusieht. Und das ist nicht Zufall, nicht Naturgesetz, das ist Absicht.
Irgendwo ist es gerade eingeführt worden, dass jeder Mensch ein Grundeinkommen hat. Und er kann sich darum kümmern, seine eigene Kreativität und seine eigenen Ideen auszuleben. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz.
Wir fragen heute Abend in der Redezeit: Zahlen Millionäre zu wenig Steuern, und die Kluft zwischen Arm und Reich, warum wird sie immer größer? Was sind die Gründe dafür? Silvia Buckel sammelte erste Stimmen und Antworten. Und wenn Sie mitreden wollen, 0800 441 777. Klaus Ernst ist stellvertretender Vorsitzender der Linken im Bundestag. Er ist heute Abend, wenn man so will, der politische Vertreter, auch wenn in der Opposition. Guten Abend, Herr Ernst.
Guten Abend.
Herr Ernst, mal vorab, kann man sich über Reichtum eigentlich empören oder über Millionäre ärgern, oder ist das dann eine Neiddebatte?
Ja, es geht natürlich immer in der öffentlichen Meinung oder bei sehr vielen, insbesondere die das Geld haben, dann um Neid. Sie sagen, es wäre ein Neid derer, die das bezweifeln, dass das noch anständig ist. Von diesen 62 zum Beispiel. Übrigens, es sind 6 Deutsche dabei bei diesen 62. Das ist eine sehr hohe Quote, finde ich, wenn man das weltweit sieht. Und deshalb ist es natürlich dringend notwendig, dass wir staatlicherseits eingreifen in diese ungleiche Verteilung, die ja dazu führt, dass auch die Ökonomie nicht in der Weise sich positiv entwickelt, wie sie sich könnte, wenn der Reichtum einigermaßen, das gesellschaftliche Vermögen einigermaßen gleich verteilt worden wäre, beziehungsweise gleich verteilt wäre.
Gut, verschleudern Sie nicht gleich Ihre Argumente. Wir haben ein Stündchen Zeit, das alles in Ruhe zu besprechen. Zweiter in der Runde ist Dr. Tobias Henze. Er ist am Institut der Deutschen Wirtschaft. Guten Abend, Herr Henze.
Guten Abend.
Henze, auch an Sie die Frage: Wenn kann man sich über Reichtum und Millionäre eigentlich empören, oder ist das dann sofort eine Neiddebatte? Wir haben ja in der Umfrage gehört, die Millionäre, die muss man nicht beschimpfen.
Mir geht es an der Stelle nicht um eine Neiddebatte, sondern ich denke, Wir haben uns bewusst für ein System entschieden, das wir soziale Marktwirtschaft nennen, in dem der belohnt werden soll, der kräftig arbeitet, der tüchtig ist, und Leistungsfähigkeit soll sich entsprechend auszahlen. Und das führt automatisch dazu, dass der eine mehr hat als der andere. Und das ist für sich genommen auch kein Problem, sondern die Basis dafür, dass wir wirtschaftlich wachsen, dass wir prosperieren.
Das ist die Stimme von Tobias Henze. Er ist, wenn man so will, der Wirtschaftsdenker in dieser Runde. Ulrich Schneider ist Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Guten Abend, Herr Schneider.
Schönen guten Abend, hallo.
Wenn Sie das hören, jeder kann ja, wenn er denn fleißig genug ist, sich auch ein kleines Vermögen oder wie auch immer erarbeiten. Da sind Sie sicherlich anderer Meinung.
Dann komme ich mir vor wie in einer modernen Märchenstunde. Nein, das stimmte irgendwann mal. In den 50er und 60er Jahren war das wirklich so. Es war relativ noch gleich verteilt, das Vermögen. Und in der Tat, wir waren eine Leistungsgesellschaft, die funktionierte halbwegs. Der was leistete. Und der dann, und da erinnere ich insbesondere auch an die Bildungsreform unter der Zeit Willy Brandts, Einführung BAföG und sowas, das heißt auch, es wurden die gefördert, die alleine es nicht so ganz schaffen konnten. Wer dies also in Anspruch nahm und Leistung zeigte, der hatte seine Chance, das ist klar, aber die Zeiten sind ja längst vorbei. Mhm. Also heute, es hat sich in dieser kurzen Zeit das Vermögen derartig zugespitzt bei immer weniger Haushalten. Das hat was zu tun damit, dass man einfach die Dinge hat laufen lassen in einem neoliberalen Sinn. Hat auch was mit der demografischen Entwicklung zu tun, dass immer weniger Erben da sind. Das heißt, dass große Vermögen auch immer wieder auf immer weniger Menschen verteilt werden. Das spitzt sich dann irgendwann zu und führt zu zwei Dingen. Erstens die Vermögensverteilung, die Sie vorhin nannten und die ich mittlerweile obszön finde. Und zweitens dazu, dass mitnichten heutzutage noch jeder es wirklich zu Wohlstand mal ohne weiteres bringen kann, nur durch Leistung. Das glauben ja am wenigsten unsere Karrieristen selber.
Das schreibt auch Christian Brauer aus Tankstedt. Er schreibt, es lässt sich zunehmend mehr Geld mit dem Einsatz von Geld und Vermögen verdienen, als mit Arbeit im herkömmlichen Sinne. Herr Henze vom Institut der Deutschen Wirtschaft, hat er recht?
Aus meiner Sicht ist eine gute Bildung, eine gute Ausbildung immer noch eine Voraussetzung dafür, dass ich in meinem Leben tatsächlich zu etwas Wohlstand kommen kann. Da mag jeder etwas anderes darunter verstehen. Und es geht, glaube ich, vielen Menschen in diesem Land nicht darum, Multimillionär zu werden oder so etwas. Aber wenn sie das Gefühl haben, ich gehe arbeiten, ich werde dafür entlohnt und auch dadurch belohnt, kann meine Familie gut finanzieren, kann mir möglicherweise ein Eigenheim kaufen, dann ist das aus meiner Sicht ein Stück Wohlstand, den man sich tatsächlich und den viele Menschen in diesem Land sich erarbeitet haben und sich weiter stetig erarbeiten.
Aber was sagen Sie den Menschen, die arbeiten, so wie das Ihr Bild beschreibt, um sich etwas zu erarbeiten, und die erleben andere, die arbeiten gar nicht, sondern schauen immer nur auf ihr Handy, wie der DAX gerade steht, und jubeln dann?
In der Tat haben wir verschiedene Einkommensarten. Und wenn wir auf die Arbeitseinkommen blicken, da müssen wir schon sagen, dass wir eine relativ hohe Steuer- und Abgabenlast sehen, die bereits bei Durchschnittsverdienern, Normalverdienern bis Gutverdienern sehr, sehr stark einsetzt. Aber hier sehe ich die Politik in der Pflicht und auch in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Menschen mit, ich sage jetzt mal, normalen Einkommen, guten, aber normalen Einkommen, die wir uns alle noch auch gut vorstellen können im Grunde, dass diese Menschen so viel haben, dass sie tatsächlich in dem Sinne zu einem Wohlstand kommen und entsprechend gut leben können. Und dazu gehört beispielsweise, dass der Staat aufhört, heimliche Steuererhöhungen im Zuge der kalten Progression durchzuführen.
Gut, wir reden gleich mal über die Möglichkeiten des Staates und wie weit er denn eingreifen soll. 08000 441777, und Sie hören, wir sind mitten im Gespräch über die Frage, sollen Millionäre mehr Steuern zahlen? Was soll der Staat tun, um für Gerechtigkeit zu sorgen, damit die Kluft zwischen Arm und Reich sich nicht weiterhin vergrößert? Bernhard Schletter aus Berlin, guten Abend, Herr Schletter.
Ja, guten Abend in die Runde. Ende folgenden Jahres kam ein interessanter Vorschlag von dem Chef der Deutschen Telekom, dem Herrn Höttges. Er machte sich da stark für das bedingungslose Grundeinkommen, was ja schon seit Jahren diskutiert wird. Und er meinte, die Internetwirtschaft, die verdient oder hat so viel, dass sie das finanziell stemmen könnte.
Das Grundeinkommen.
Das Grundeinkommen, ja, da wäre erstmal die Armut schon
gemildert oder abgefedert sozusagen.
Was ja, machen? Oder erst einmal oder fast beseitigt.
Gut, nicht, Herr Vetter, wenn wir das Grundeinkommen, wir fantasieren mal, das gäbe es, mhm. was machen wir mit den Millionären?
Ja, schwieriges Problem. Manche Millionäre spenden ja irgendwelche Sachen, nicht? Wie der Bill Gates oder neuerdings der Facebook-Chef, da wird immer ein bisschen, guckt man immer ein bisschen misstrauisch und ich wäre aber misstrauisch, jetzt irgendwie eine dicke Steuer, Millionärssteuer oder irgendwie was. Das gibt es ja angeblich schon, eine reiche Steuer, aber da gibt es viel zu viel Umgehungsmöglichkeiten und
das sehen Sie nicht als Möglichkeit, da glauben Sie, gibt es Schlupflöcher.
Da gibt es Schlupflöcher, ja. Oder die werden immer wieder neu gebaut, da kann man noch so komplizierte Gesetze machen, da gibt es immer wieder Schlupflöcher und man schafft viel böses Blut. Und
Herr Schletter, wir fragen mal die Politik. Klaus Ernst von den Linken in der Opposition. Hat Herr Schletter recht, dass es immer Schlupflöcher geben wird, oder kennen Sie eine Methode, wo man sagen könnte, ja, da kriegen wir sie alle und da müssen alle zahlen?
Also die Schlupflöcher sind ja, wenn sie vorhanden sind, im Gesetz ein Fehler, und dann muss man die Gesetze ändern. Wir haben ja zum Beispiel auch den bemerkenswerten Vorgang, dass in Luxemburg Absprachen mit reichen, besonders reichen Unternehmen gemacht worden sind, dass sie faktisch von Steuerzahlungen, die eigentlich üblich gewesen wären, befreit worden sind und deshalb das Steueraufkommen da natürlich nicht in dem Maße eingetreten ist, wie es eigentlich notwendig wäre. Jetzt versucht man, das auch auf europäischer Ebene zu schließen. Also Schlupflöcher, die gibt es, die können geschlossen werden. Aber der eigentliche Vorgang, wenn man dieses einigermaßen für vernünftige Verhältnisse in der Vermögensverteilung sorgen wollen, dann kommen wir nicht vorbei, hohe Vermögen besonders zu besteuern. Ich will Ihnen mal ein Beispiel machen. Die Schweizer Bank UBS hat festgestellt, dass allein das Vermögen der Menschen in Deutschland, die mehr als 30 Millionen Euro besitzen, in einem Jahr, in 2014, um 200 Milliarden Euro gestiegen ist. In einem Jahr um 200 Milliarden. Sagen wir mal, das sind 10%. Die haben einen Zuwachs des Vermögens von 10%. Wenn wir jetzt eine Vermögensteuer hätten, eine Millionärsteuer von 5%, hätten wir die Hälfte dieses Vermögens abgesteuert. Das waren 100 Milliarden Euro. Mhm. Und die hätten immer noch 100 Milliarden mehr. 100 Milliarden ist nach Berechnung des DIW die Summe, die fehlt in unserem Lande, um die Infrastruktur wieder in Ordnung zu bringen, um die Schulen wieder entsprechend herzurichten, um die Brücken wieder befahrbar zu machen, die bei uns geschlossen sind, um die Straßen in Ordnung zu bringen. Auch übrigens, um die Infrastruktur zu schaffen für die Menschen, die zu uns kommen und für die, die schon da sind. Gut. Dass wir einigermaßen wieder vernünftige Verhältnisse haben. Tun wir das nicht, besteuern wir nicht, dann wird die Infrastruktur in unserem Lande zunehmend verfallen. Und dann hat die nächste Generation übrigens die großen Probleme, weil die muss das alles reparieren, was hierzulande durch eine falsche Vermögensverteilung nicht funktioniert.
Ihr Plädoyer ist eine Vermögenssteuer. Sie nannten verschiedene Begriffe, Vermögenssteuer oder Millionärsteuer. Fragen wir erst einmal, bevor Herr Henze vom Institut der Deutschen Wirtschaft dazu was sagt, Herrn Schneider vom Paritätischen Gesamtverband, wäre das für Sie auch ein Weg, sagen wir mal, dem Teil der Gesellschaft, die auf der unteren Ebene leben, etwas zukommen zu lassen?
Das ist der einzig mögliche Weg. Also davon abgesehen, nehmen wir, was kommt. Also es muss nicht nur die Vermögenssteuer sein, und schwebt da auch was in der Erbschaftssteuer vor und schwebt da was bei den Spitzensätzen von Spitzenverdienern vor in der Einkommensteuer. Also alles ist denkbar, der Mix macht's, und man kriegt's auch so hin, dass die Konjunktur davon nicht betroffen wird. Allen Unkenrufen zum Trotz. Mhm. Kann man dieses tun oder sollte man dieses tun, um Menschen wieder zueinander zu führen? Ja. Mhm. Denn wir haben ja diese unheimliche Spaltung. Nach einer Bundesbankstudie, die sich angeschaut hat, besitzen eigentlich einzelne Haushalte, dann wenig erstaunlich besitzen die obersten Zehntel im Schnitt 1,2 Millionen an Vermögen und die untersten 10% im Schnitt 4.600. Nee. Aber miese Schulden, Schulden. Und die müssen wir wieder zusammenführen. Und das geht nun mal nur dadurch, dass man über Steuern arbeitet. Denn viele von diesen Menschen, Stichwort Primärverteilung, also Löhne etwa, Gehälter, kann man darüber was machen, sind nun mal nicht in Arbeit. Wir haben 800.000 Menschen, die sind in Bezug von Altersgrundsicherung und Grundsicherung für Erwerbsunfähige. Wir haben 6 Millionen Menschen, die leben von Hartz IV. Da muss man was tun. Und das Einzige, wenn man es tun will, ist dann auch steuerpolitisch zu arbeiten. Wer sagt, er will das nicht, der soll auch so ehrlich sein und sagen, er will auch diese Gesellschaft nicht zusammenführen.
Ich nehme mal das Wort Unkenrufe, was Sie eben benutzt haben. Und diesen Unkenruf, der geht an Tobias Henze vom Institut der Deutschen Wirtschaft mit der konkreten Frage, hat eine Steuererhöhung, die Schlagwörter sind gefallen, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Millionärsteuer, wie auch immer, hätte das Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum?
Mir ist die Argumentation etwas zu simpel an der Stelle. Wenn ich mir anschaue, dass der Staat heute so viel einnimmt wie noch nie zuvor, Rekordsteuereinnahmen, 700 Milliarden Euro im Jahr und trotzdem weiter die Forderung aufkommt, ja, wir brauchen noch mehr Steuern, noch höhere Steuern, neue Steuern, dann denke ich mir, ich stelle mich an die Stelle eines Haushalts, eines Privathaushalts, einer Familie, die kann auch nicht einfach sagen, wenn die Ausgaben größer sind als die Einnahmen, ja wunderbar, ich erhöhe jetzt einfach die Einnahmen, dann wird schon alles gut, sondern die wird anfangen zu sparen. Die wird sich zu überlegen, auf welchen Kosten kann ich verzichten. Und das erwarte ich auch von dem Staat, von der Bundesregierung, genauso wie von den Landesregierungen, von den Kommunen, dass jeder einzelne Steuerer hinterfragt werden muss, weil es ist von den Bürgern erarbeitet.
Ich glaube, jetzt haben wir wirklich ein Paradebeispiel bekommen für eine hochsimple Argumentation. Richtig ist, wir haben den höchsten Steuereinkommen, was wir seit langem hatten. Wir haben an 690 Milliarden etwa an Steueraufkommen in 2014 gehabt. Nur, das sind 10% mehr als 2010, aber die Preise sind gestiegen. Das sind gerade mal 4% mehr, als wir vor der Krise hatten. Und von diesen 4% mehr müssen, und das sind alles Gesetze, die wir in der Zeit beschlossen haben, Kindertagesstätten ausgebaut werden, wir müssen mehr Hilfen finanzieren, zu Recht, finde ich, für behinderte Menschen. Wir müssen mehr tun, zu Recht, finde ich, für pflegebedürftige Menschen. Und wir müssen was tun, der Herr Ernst von den Linken hat es bereits gesagt, für unsere Infrastruktur, Straßen, Brücken etc. Da sind real 4% mehr Steueraufkommen so gut wie nichts, da zu sagen, wir haben doch so viel und jetzt lassen wir doch mal alles, wie es ist. Das, Herr Henze, halte ich wirklich für simpel.
Ja, hat er das gesagt, Herr Henze? Meinten Sie das so? Wir lassen alles so, wie es ist, weil wir haben genug im Topf im Staat?
Na, anders war es nicht zu verstehen.
Okay, dann frage ich
nochmal. Ihre Interpretation ist Ihnen ja überlassen und das ist Ihnen ja auch unbenommen. Dann,
ich frage nochmal konkret nach, damit wir haben ja viele.
Genau, vielleicht kriegen wir es aus.
Wir haben ja viele Zahlen hier im Kopf und es schwirrt ein bisschen. Herr Henze, meine Frage war ja ganz schlicht und einfach. Kann man diejenigen, die das Vermögen haben, zusätzlich besteuern, ohne das Risiko zu riskieren, dass die Wirtschaft Wachstum dadurch ausgebremst wird? Kann man das?
Dafür muss man sich anschauen, wie das Vermögen ausschaut. Und ein Großteil dieses Vermögens ist gebunden in Unternehmen. Und hinter diesen Unternehmen stehen tausende Millionen Arbeitsplätze in diesem Land. Und wenn Sie natürlich anfangen, das zu besteuern, dann riskieren Sie automatisch, dass eben Unternehmer nicht mehr so viel investieren können wie ohne die Steuer, dann riskieren Sie indirekt damit auch Arbeitsplätze. Das kann man jetzt nicht auf den einzelnen Arbeitsplatz sozusagen runterbrechen oder kalkulieren, aber diese Gefahr, die sollte man im Kopf haben, dass man damit eben auch die trifft, die einen Arbeitsplatz brauchen, um einfach das eigene Leben finanzieren zu können.
Da würde ich jetzt kräftig widersprechen.
Können Sie gleich, Herr Ernst, ich will noch kurz vor, damit das klar wird, denn Herr Henze argumentiert ja mit dem Begriff Vermögen und definiert Vermögen als Unternehmen, Kapital, nicht als Barvermögen, sondern als gebundenes Kapital. Richtig, Herr Henze?
So argumentiert. Zu einem Großteil besteht es daraus, ja.
Genau, und deshalb, wenn das gebundenes Kapital ist, kann natürlich derjenige nicht unbedingt jetzt gleich Steuern zahlen, weil das nicht verfügbar ist, das Geld. Insofern, Herr Ernst, ist ja da was dran, dass wenn wir die Millionärssteuer einführen würden, kann der Unternehmer immer sagen, das kann Arbeitsplätze kosten. Jetzt wollten Sie einen Einspruch erheben.
Ja, aber ganz kräftig. Wir haben erstens den Fakt, dass wir zurzeit in einer Situation sind, dass die Unternehmen sich nicht mehr verschulden müssen, wenn sie investieren. Sie haben so viel Eigenkapital, dass es nicht mehr notwendig ist, sich über den privaten Sektor zu verschulden. Das bedeutet, wenn es zu zusätzlichen Investitionen kommen soll, brauchen wir eine zusätzliche Nachfrage. Zusätzliche Nachfrage entsteht in der Regel durch Masseneinkommen, also durch die Einkommen, die abhängig Beschäftigten haben, durch die Renten, durch die Übertragungseinkommen, zum Beispiel für Leute, die im sozialen Bezug sind. Wenn wir dort mehr Geld hinlegen, wenn wir dort mehr Geld zukommen lassen, entsteht Nachfrage. Die Unternehmen haben Anreiz zu Investitionen und damit entstehen Arbeitsplätze. Nicht durch das, dass das Geld auf der hohen Kante liegt. Wir haben heute den Wirtschaftsbericht der Bundesregierung im Wirtschaftsausschuss des Bundestags behandelt. Und dort wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, also auch von dieser Bundesregierung, die ja sonst an der Verteilungspolitik eher sehr, sehr konservativ ist, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es die private Nachfrage ist, die zurzeit dieses Wirtschaftswachstum, das ja sehr gering ist mit 1,6%, dass dieses Wirtschaftswachstum trägt. Mhm. Würden wir tatsächlich in die Situation geraten, durch eine Umverteilung auch über Steuern, den Staat auch in die Lage zu versetzen, mehr Geld auszugeben, ohne dass es jemand wehtut. Denn die Unternehmen, die haben und auch die Privaten haben ja nach wie vor ihre sehr, sehr hohen Einkommen. Dann würde das dazu führen, dass auch der Staat wieder vermehrt als Auftraggeber, als Institution, die Nachfrage generiert, erscheinen. Und das würde zusätzliche Arbeitsplätze bringen. Das ist übrigens eine alte Erkenntnis, die schon in der klassischen Wirtschaftstheorie
eine große Rolle spielt. Das haben wir verstanden. Trotzdem nochmal meine Nachfrage. Was sagen Sie, Herr Ernst, zu einem Unternehmer, einem Millionär, der sein Kapital gebunden hat in Fabriken, in Unternehmen und wie auch immer? Und den wollen Sie jetzt besteuern und der Unternehmer sagt, ich habe das Barvermögen aber nicht. Wenn ihr mich jetzt besteuern wollt, dann muss ich dann meinen Betrieb verkleinern und dann kostet das Arbeitsplätze. Was sagen Sie dem?
Ja, also wenn das ein Unternehmen ist, das ganz normal arbeitet, dann hat erzielt es ja Renditen und die sind nicht zu klein. Und diese Renditen, die muss man dann höher besteuern. Wir haben momentan die Situation, dass wir zum Beispiel Kapitaleinkünfte, also Menschen, die von ihrem Geld leben, die werden zu 25% maximal besteuert. Wenn sie arbeiten, dann ist der Spitzensteuersatz bei weitem höher, den sie bei einigermaßen vernünftiger 42, Arbeit erzielen.
42%.
Bei ganz hohen Einkommen 45%. So, da sage ich, warum besteuern wir eigentlich Arbeit mehr als Kapitaleinkünfte? Das ist nicht nur ungerecht, das ist ein Unfug.
Das machen wir gleich, das klären wir gleich mal, warum die Einkommen höher besteuert
werden. Darf ich noch auf einen Fakt dazu hinweisen?
Aber bitte ganz kurz, Sabine William aus Hamburg ist am Telefon.
Über 5 Millionen Euro in Deutschland sind im privaten Haushalt ein Geldvermögen. Die haben mit Anlagen und Konjunktur überhaupt nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, sind Konjunkturbremsen, weil es nicht verausgabt wird. Und dieses Geld ist interessant, wenn wir Vermögensteuer sprechen. Und genau dieses Geld ist, auch wenn man es besteuert, völlig konjunkturunschädlich.
Gut, wir klären gleich nochmal die Frage, warum das unterschiedlich besteuert wird, Einkommen oder Kapitaleinkünfte. Aber Frau William, Sabine William aus Hamburg, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Schön, dass Sie da sind. Sie haben das Wort.
Ja, also zum einen, was ich vorschlagen würde, eine Zuckersteuer. Das finde ich, also Zucker ist ungesund. Der Meinung bin ich, das geht in die Zähne. Und Zucker sollte man, wenn ja nur Braunzucker, gebrauchen. Und ansonsten, Geld ist eine Masse, eine Energie, die fließt. Ne? Mhm. Das kommt und geht. Und durch Arbeiten wird man nicht reich.
Sagen Sie.
Sag ich, ja.
Wer wird denn reich?
Die Leute, die erben, zum Beispiel, oder die Glück haben.
Mhm. Heißt das, es gibt diesen schönen Spruch, das heißt, der Teufel auf den größten Haufen. Also da, wo schon was ist, da kommt noch mehr hin. Ist das das, was Sie meinen?
Ja, das ist ganz natürlich. Wo Geld ist, kommt Geld dazu. Mhm. Das ist eine Masse, die wächst von alleine.
Frau Wegen, wir diskutieren ja gerade, ob der Staat dazu was tun soll, denen, die Geld haben, über Steuern ein bisschen Geld wegzunehmen, damit es anderen zur Verfügung steht. Sehen Sie da eine...
Ja, das finde ich richtig.
Wie soll das gehen? Haben Sie eine Idee?
Eine Idee habe ich nicht, aber der Ansatz ist schon mal ganz gut. Die Leute, die viel Geld haben, das ist die Minderheit an Menschen, die leben. Ne? Mhm. Und die meisten Menschen, die jetzt da sind auf diesem Planeten, also jetzt in Deutschland, die haben wenig Geld.
Mhm.
Also wenig zum Leben reicht es gerade hinten und vorne. Ne?
Ja. Wie geht es Ihnen,
Frau
William, wenn Sie in irgendwelchen Illustrierten und Blättern und Zeitungen von Millionären lesen? Was denken Sie da?
Aha. Was ich denke, die sollten also doch was abgeben an die Leute, die wenig haben.
Ja.
Was machen die mit ihrem Geld? Das Totenhemd hat keine Taschen.
Gut,
das denke ich.
Das ist ein kluger Satz. Vielen Dank, Frau William. Ich bin noch bei dem Punkt, den klären wir jetzt auch. Warum werden eigentlich Einkommen, und die Frage geht an Herrn Henze vom Institut der Deutschen Wirtschaft, anders bzw. wesentlich höher besteuert als Kapitaleinkünfte?
Ja, jetzt kann man die Frage stellen, ob Arbeitseinkommen zu hoch besteuert werden oder Kapitaleinkommen zu gering besteuert werden.
Nee, die Tatsache ist, dass
unterschiedlich besteuert
das
wird.
Das ist der Punkt.
Und der erste Punkt ist dazu, dass Arbeitseinkommen sehr hoch besteuert werden und Kapitaleinkommen wurden ja mit der Einführung der Abgeltungssteuer unter dem Finanzminister Steinbrück eben werden seitdem nur in Anführungsstrichen mit 25% Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer besteuert, weil, so war die Argumentation über viele Jahre, das Kapital einfach mobiler ist als die Arbeit. Es passiert schneller, dass sie per Online-Überweisung Kapital in ein anderes Land schieben, als dass sie ihren Haushalt auflösen und plötzlich anfangen, in Frankreich oder Kanada zu arbeiten.
Das haben Sie diplomatisch formuliert. Sie wollen sagen, Kapital kann fliehen. Das heißt, wenn wir Kapitaleinkünfte hoch versteuern würden, würden die, die das Kapital besitzen, in andere Länder gehen?
Das ist nicht auszuschließen. Das haben wir auch gesehen und das sehen wir auch zweifelsfrei auf der Welt, ja.
Das heißt doch aber, dass derjenige, der das Kapital hat, die Macht hat, beziehungsweise die Politik erpressen kann, wenn ihr mehr von mir wollt, dann gehe ich.
Das hat den Finanzminister Steinbrück auch zu einem Satz verleitet, besser 25 von X als nix, sinngemäß zumindest.
Ja.
Und da durchaus kann man das so interpretieren, dass die Politik an der Stelle nicht weiterkam. Aber man muss ja sagen, dass gerade im vergangenen Jahr die Politik und zumindest in der EU, auch im Rahmen der OECD, der G20-Staaten, der großen Industriestaaten, etwas auf den Weg gebracht hat, um diese Kapitalflucht einzudämmen, also um das zu kontrollieren und, gut, und dem einen Riegel vorzuschieben.
Bleiben wir mal national, bleiben wir mal in Deutschland. Sehen Sie, Herr Henze, einen Riegel, wie man das verhindern kann, um gleichzeitig die Kapitaleinkünfte höher zu besteuern? Oder muss man damit leben, dass das so gering besteuert wird?
Es ist eine Abwägung, die Sie hier treffen müssen. Sie können natürlich den Steuersatz erhöhen. Sie können den Steuersatz genauso beispielsweise, also Sie können Ihr Kapitaleinkommen in den Einkommensteuertarif für Arbeitseinkommen integrieren natürlich. Und dann können Sie sagen, okay, ich schaue mal, was passiert. Ich schaue mal, was am Ende für ein Aufkommen rauskommt. Bisher ist die Politik zu der Auffassung gekommen, dass es besser ist, den Steuersatz etwas abzusenken, weil dann einfach die Bemessungsgrundlage, sprich das Geld, was versteuert wird, deutlich höher ist, als wenn man die Steuersätze hochsetzt.
Mhm. Genau, das ist ja nicht passiert. Das ist das Interessante. Die Abgeltungssteuer wurde eingeführt, weil man sich erhoffte, dass die Menschen steuerehrlicher werden und dann auch wirklich alles versteuern, was sie da an Zinseinkünften, Kapitalerträgen haben. Es war eine Absenkung, eine massive Absenkung um 20%, ja, nicht ganz, aber 19% fast. Und es hat zu so gut wie nichts geführt. Das ist doch das Irre. Das heißt, man hat gesagt, es werden mehr Menschen kommen, ihr Geld hier ordentlich und ehrlich versteuern, aber genau das ist ausgeblieben. Was stattdessen eingesetzt hat, die Leute im Lande hier denken, hier geht's ungerecht zu Recht. Wieso muss ich für meine Arbeit so viel Steuern zahlen? Ein anderer, der lediglich seine Zinseinkünfte sich anschaut, kommt so billig davon. Politik muss auch darauf achten, dass die Moral dabei erhalten bleibt. Gut. Und das ist dabei außer Acht gelassen
worden.
Nehmen
wir mal die Moral, Herr Ernst von den Linken. Wir haben eben gelernt, dass die Kapitaleinkünfte deshalb niedriger besteuert werden, weil wenn man sie höher besteuern würde, liefe man Gefahr, dass diese Kapitaleigner dann ins Ausland fliehen. Kann man das verhindern?
Ja, man konnte es verhindern und das wird ja zurzeit auch schon verhindert. Wir haben ja nun den Fakt, dass es CDs gibt, wo deutlich wurde, dass insbesondere unsere Eliten sich doch massiv an Steuerflucht beteiligt haben eigentlich sich in großem Stil illegal verhalten haben.
Aber das heißt, der Weg, diesejenigen auszubremsen, geht nur über den Weg von CDs, die von, ja, ich sag mal, von skurrilen Personen angeboten werden? Oder gäbe es auch eine legale Möglichkeit?
Er geht erstmal über die Angst, den die haben, erwischt zu werden. Und seitdem es diese CDs gibt, haben die Angst, erwischt zu werden und deklarieren inzwischen ihre Einkünfte in der Bundesrepublik Deutschland, die sie im Ausland hatten, und bringen ihr Geld auch teilweise wieder zurück.
Also Angst als politisches Mittel?
Ich habe Sie akustisch nicht verstanden.
Also Angst als politisches Mittel?
Na, Angst. Wir haben den Fakt, dass jedem Arbeitnehmer die Einkommensteuer, die Lohnsteuer abgezogen wird. Der kriegt die gar nicht. Bei den Vermögenden ist es anders. Die haben erstmal die Kohle und versuchen dann, die zum großen Teil, oder ein Teil versucht jedenfalls, sie außer Landes zu schaffen, um dem Staat Steuern zu hinterziehen.
Aber der Staat hat keine anderen Möglichkeiten, als im Nachhinein über CDs den zu belangen. Vorher gibt es keinen Weg.
Ja, wenn der sich illegal verhält, sehe ich momentan wenig Möglichkeiten, diese Illegalität zu verhindern. Er muss damit rechnen, dass er erwischt wird. Und meine Auffassung wäre im Übrigen, dass man dort diese strafbefreiende Selbstanzeige, die es gibt, also wenn der dann irgendwann Angst hat, dass er erwischt wird, dann zeigt er sich selber an und hat Steuer hinterzogen und geht damit einer Strafe, dass das abgeschafft gehört. Also da gibt es einen Menschen, der fährt schwarz, wird mehrmals erwischt und flupp, hat er möglicherweise sogar einen Knast zu erwarten. Und es gibt Menschen, die hinterziehen in Millionenhöhe Steuern. Und dort sagt man, wenn ihr euch aber freiwillig meldet, dann entgeht ihr einer Strafe. Das geht nicht. Also ich bin froh, dass sich Finanzminister auch der Länder dazu entschieden haben, diese Steuer zu CDs zu kaufen. Ja, die haben sie gekauft. Und daraufhin war die Angst derer, die sich illegal verhalten, zu groß, dass sie ihre Vermögen deklariert haben. Das ist aber immer noch das Problem, dass die nur zu 25% besteuert werden. Und an dem Problem kommen wir auch nicht vorbei durch die Steuer-CDs. Das muss staatlich diskutiert werden. Das
wird ja auch im Übrigen gerade, Herr Ernst. Entschuldigung, auf europäischer Ebene passiert das ja auch.
Das gerade. Motiv, dass man sagt, lieber, das was Steinbrück sagte, 25% von sozusagen sind besser, wenn man sie erhält, als 40, die man dann nicht kriegt. Das ist inzwischen sozusagen obsolet geworden, weil es doch die Tatsache gibt, dass die, die das treiben, damit rechnen müssen, erwischt zu werden, und dann kann es doch unangenehm werden.
Gut, machen wir an der Stelle mal einen Punkt, weil Christian Plaas aus Kiel wartet schon. Guten Abend, Herr Plaas.
Ja, guten Abend, Herr Bormann, und guten Abend auch in die Runde. Ich bin arm und ich freue mich über Reichtum anderer. Und ich bin über jeden dankbar, der durch seinen Kauf, das heißt durch seine Rückführung von Geld in die Wirtschaft, Arbeitsplätze erhält und Steuern schafft und sich selber ein schönes Leben macht. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ich durch Yachthäfen gehen kann und durch Villenviertel und mich am Reichtum, an der Schönheit, ja auch für mich, freuen kann. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn andere Leute reich werden. Und ich bin auch der Ansicht, dass es bereits, und das geht an Sie, Herr Ernst, ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt es längst. Das wissen Sie auch in Form von Sozialgeldern, in Form von Vergünstigungen. Miete wird übernommen, Heizung wird übernommen und, und. Wir haben dieses bedingungslose Grundeinkommen längst.
Gut, Herr Plaas, trotzdem ist interessant, was Sie erzählen. Das heißt, wir können die Sendung hier abbrechen und beschließen und sagen, wir lassen so, wie es ist?
Also ich bin der Ansicht, dass es kein Einkommen gibt, was verteilt wird. Geld und Einkommen wird erarbeitet, wird erschaffen. Und das wird von keiner übergeordneten Macht, auch nicht übrigens von der Linken oder von der Gewerkschaft, verteilt. Ich denke, Gelder, die ausgegeben werden, also auch für Sozialleistungen und für sonstige soziale Geschenke, das muss von den Reichen, den Arbeitern, erarbeitet werden. Es wird nichts verteilt.
Und was machen wir mit denen, wo wir das Gefühl haben, die haben so viel, die könnten was abgeben? Ich sage nochmal die Zahl zu Beginn. Oxfam hat festgestellt, 62 reiche Menschen der Erde verfügen über genauso viel Vermögen wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Halten Sie das für in Ordnung?
Ich halte das insofern für sehr in Ordnung, weil die Reichen, die würden, wenn sie weniger denn unten geschröpft würden oder mehr Steuern zahlen müssten, die würden die Armen nicht reicher machen. Mhm. Es wird immer einen Unterschied in der Einkommensverteilung geben. Und ich bin dagegen, dass man Reiche, ich sag mal sozusagen, über eine Neiddebatte verteufelt, weil sie halt mehr Geld haben. Mhm. Und auch das Einkommen, was die Reichen, die sogenannten Reichen haben, das muss ja irgendwo herkommen, das muss ja irgendwo erarbeitet worden sein, ob das nur durch Grundbesitz oder auch durch Medien übrigens. Mhm. Ja, Medien sind ja auch ein Bereich, der wird so gerne, ich sag mal,
jetzt sagen Sie es mal.
Sie sind nicht arm, ne? Sie sind nicht arm.
Naja, wir wollen jetzt nicht über Armut reden, Herr Plaas, aber Sie haben einen interessanten Satz gesagt und den würde ich gerne mal Herrn Schneider vom Paritätischen Gesamtverband vor die Füße werfen, mittels einer Frage. Werden Reiche auf Kosten Armen reicher?
Nein. Reiche werden in erster Linie reicher durch Menschen, die meist nicht arm sind, sondern die arbeiten. Es gibt ja immer den Satz, manche lassen ihr Geld arbeiten. Das ist natürlich eine große Verhohnepiepelung. Geld kann nicht arbeiten. Hinter jedem Reichtum stehen immer ganz viele, die diesen Reichtum erwirtschaften und die arbeiten. Es sind auch immer ganz viele, die die Drecksarbeit machen müssen, damit einige reich sind. Das muss man doch mal einfach so sehen. Und ich glaube, das weiß ja auch jeder.
Ja, aber das würde ich jetzt verstehen. Sie haben gesagt, es gibt das Geld arbeitet. Es gibt doch genügend Menschen, die Aktien angelegt haben und sagen, sie machen sich nicht die Hände schmutzig, sie kriegen auch keinen Schweißausbruch, sondern sie haben am Abend womöglich mehr Geld.
Dann, hat ja, dann das, kaufe ich die Aktien irgendeiner
Firma. Aber dann hat das Geld doch gearbeitet.
Nein, das Geld hat nicht gearbeitet. Das, mit dem Geld wurde gespielt. Mhm. Mit dem Geld wurde gespielt an einer Börse. Es wurde gewettet, wie viel die Firma, wo ich mich eingekauft habe, mit meinen Aktien wohl am nächsten Tag wert ist, wenn Käufer da sind, die sie kaufen würden. Das ist ja immer die Wette, die abgeschlossen wird. Das hat mit Arbeit überhaupt nichts zu tun. Wie viel die Firma denn wert ist und was schließlich gewettet wird, das hängt davon ab, wie produktiv die Firma ist, ob sie erfolgreich ist, ob sie Gewinne macht. Und wer macht das? Das sind die Menschen, die dort arbeiten. Das sind in einem Automobilkonzern die Menschen, natürlich die ein geschicktes Management brauchen, aber dieser Manager kann überhaupt nichts anfangen, wenn nicht irgendjemand am Band steht und diese Autos zusammenschraubt. Das muss zusammenspielen. Und da fangen ja diese ganzen immensen Ungerechtigkeiten an.
Die zweite Frage oder der zweite Aspekt des Hörers war, egal wie viel Geld man den Reichen auch abnimmt, auf welchem Weg auch immer, es kommt nicht bei den Armen an. Teilen Sie das?
Das ist eine politische Sache. Wenn man will, kommt es natürlich bei den Armen an. Wir hätten doch überhaupt kein Problem. Nehmen wir ein Beispiel Erbschaftssteuer. In Deutschland werden jährlich im Moment 250 Milliarden Euro auch in diesem Jahr vererbt. Und davon schöpfen wir tatsächlich 1,9% Steuern ab. Das ist also noch schlimmer als bei den Kapitalerträgen. 1,9% effektiv. Wenn man jetzt hingehen würde, sagen, wir wollen ja gar nicht 40%, wenigstens 10% effektiv, hätte man 22 Milliarden Euro. Und davon könnte man in der Tat die Hartz-IV-Sätze und die Altersgrundsicherung ganz bequem so erhöhen, dass die Menschen über den Monat kommen. Wir könnten was tun für Kinder in einkommensschwachen Haushalten, dass sie nicht abgespeist werden mit 10-Euro-Gutscheinen à la von der Leyen, sondern wirklich Bildung bekommen, wirklich Teilhabeleistung bekommen. Das ginge natürlich. Aber das ist eine Frage des politischen Willens und offensichtlich ist das im Moment nicht gewollt.
Bevor Rolf Hoffmann aus Großem Aspe das Wort hat, Herr Henze, ich denke, Sie haben ein Gegenargument gegen die Argumentation der Erbschaftssteuer.
Ob Gegenargument oder nicht, zumindest ist klar, bei dem, was Herr Schneider vorschlägt, würde das bedeuten, dass auch jeder, der ein Familienhaus erbt,
nein,
Geschwister, aber natürlich, Sie haben gesagt,
10
Milliarden, dann kommen Sie aber nicht mit Ihrer Rechnung.
Ich habe gesagt, wir wollen effektiv auf 10% kommen.
Und gleichzeitig gilt natürlich auch hier wieder das Gleiche, wenn es ums Betriebsvermögen geht. Nicht umsonst gibt es die Regelung der Verschonung für Betriebsvermögen, damit eben genau nicht der Fall eintritt, dass eine Steuerzahlung geleistet werden muss, das Unternehmen nicht liquid ist und dadurch in große Schwierigkeiten kommen kann.
Es gibt hier
gute Gründe für die Regelungen, die wir haben, die auch vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden sind. Das muss man an der Stelle erstmal ganz klar sagen. Wenn man mehr Steuern fordert, und diese Logik, die erschließt sich mir nicht ganz, wenn ich nach vorne schaue, wenn mir heute Abend eine brillante Idee kommt und ich morgen Unternehmen gründen will, wenn ich diesen Geist habe und den haben viele in diesem Land, dann brauche ich jemanden, der mir Kapital gibt, dann brauche ich jemanden, der in mich investiert. Also bin ich darauf angewiesen, dass jemand Kapital hat und es mir zur Verfügung stellt. Das ist dann kein böser Bube, der wettet oder spielt, sondern glaubt an mich und investiert in das, was ich da vortrage. Viel geht auch schief in der Wirtschaft. Viele Unternehmen gehen auch pleite. Ist so ja nicht immer, also die Renditen, die Sie sagen, die sind ja nicht Gott gegeben. Das ist doch mal, also das ist
so simpel an der Stelle. Sie brauchen einen Kapitalgeber, aber das heißt nicht, dass alles Kapital in Händen von 10% liegen muss.
Davon mengen Sie jetzt, meine Herren, das habe ich auch nicht behauptet, das ist ja auch nicht so.
Ich möchte an einem Argument noch was sagen, was Sie gemacht haben.
Herr Ernst, lassen Sie mich kurz mal zusammen für Ordnung sorgen, denn wir wollen hier nicht Herrn Schäuble die Arbeit abnehmen. Das ist nicht der Punkt bei der Erbschaftssteuer oder wie das angelegt werden soll, sondern wir sind ja bei der Frage, wo kommt das Geld her, was eventuell den Armen zur Verfügung gestellt werden kann? Wie soll das abgeschöpft werden? Das ist unsere Frage, Herr Ernst. Haben Sie da auf eine konkrete Antwort? Sonst denken Sie ein bisschen nach.
Ja,
Sie können die auch speichern, ich würde Herrn Hoffmann gern aus Großen Aspe hinzuziehen. Guten Abend, Herr Hoffmann.
Ja, guten Abend. Also, nun hätte ich ja beinahe schon einen ganzen Sack voll Gegenargumente, aber ich will erstmal zu meinem eigentlichen zurückkommen. Und da gibt mir der Herr aus Kiel eigentlich eine gute Vorlage, der da sagte, alle Reichtümer sind irgendwo erarbeitet worden. Das ist, glaube ich, die eine Hälfte. Die andere Hälfte oder vielleicht sogar das Hundertfache dessen, was an Reichtum heute vorhanden ist, sind nicht irgendwo Arbeitsleistungen gewesen, sondern sind Schulden. Diese Reichtümer sind ja meistens sogar nominell gedeckt durch eine gleich hohe Menge an Schulden, die entweder Staaten oder Privatpersonen oder sonst wer hat. Mhm. Das ist die eine Hälfte meines Arguments. Und die andere ist, wo soll nun das Geld herkommen, um das vielleicht ein wenig mehr in die Lücken zu schieben, wo es gebraucht wird beim Brückenbau oder bei der Rente.
Herr Hoffmann, klären Sie uns mal auf. Ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, es gibt Untersuchungen, da heißt es, in Deutschland verfügen 10% der Haushalte über 50% des Nettovermögens. Das sind ja keine Schulden, die Menschen besitzen das
Die haben das, aber die gleiche Menge, das könnte auch durch Sendungen in Ihrem Rundfunk oder immer mal gehört werden, die Verschuldung der Betriebe oder auch des Staates und der Privatpersonen ist die gleiche Höhe.
Gut, und was machen wir jetzt damit?
Ja, nun, da kann man vielleicht am einfachsten dagegen machen, dass man zum Beispiel der Staat, der immer die Schulden vor sich her schiebt, der kann sie ja nicht tilgen, der kann ja höchstens mal versuchen, einen ausgeglichenen Haushalt zu machen, dass er diese Schulden einfach streicht oder sie umbenennt in eine Steuererhebung, die er aber nicht in Zukunft leisten muss, sondern die er rückwirkend sagt. Ich habe jetzt wieder ein Null Bestand in meiner Kasse, indem ich die genommenen Kredite nicht zurückzahle und sie gegen in der Vergangenheit vernachlässigte Schulden steuern.
Lassen wir mal Schäubles Schulden außen vor oder seine schwarze Null. Ja. Letzte Frage, Herr Hoffmann. Wir fragen ja heute Abend, zahlen Millionäre zu wenig Steuern?
Ja.
Wie würden Sie die Frage beantworten?
Ja.
Zahlen zu wenig und sollten mehr zahlen? Wer soll das machen? Wer soll diese Steuern in welcher Form erheben?
Habe ich eben schon gesagt, indem man ihnen in der Vergangenheit einfach die schon gezahlten Kredite, die ja schon gezahlt haben an den Staat, gegen Null rechnet und sagt, das ist jetzt rückwirkend erhobene Steuer, dann brauchen wir auch keine zukünftigen mehr, denn jetzt haben wir erstens keine Kapitaldienste mehr zu leisten und dann hätte der Staat schon einige.
Dann würde er schon was bekommen, ja?
Gut. Hätte er aber in der Kasse, was er nicht.
Was er vorher noch nicht hatte.
Herr Klaus, niemanden und auch der Wirtschaft wäre nicht geschadet.
Ja. Herr Ernst, Sie wollten sagen, wo wir das Geld abschöpfen können, damit es den Ärmeren zur Verfügung gestellt werden kann.
Ich wollte noch auf das Argument des Anrufers eingehen. Er hat ja recht, sowas gab es ja auch schon, Zwangsanleihen. Also als es insbesondere in schwierigen Zeiten für die Staaten sehr schwer war, ihre Aufgaben zu erfüllen, dann gab es Zwangsanleihen, das waren insbesondere bei Besserverdienenden eben erzwungenermaßen erzeugte Kredite an den Staat, die ganz langsam mit ganz niedrigen Zinsen zurückgezahlt wurden. Das ist eine Möglichkeit, wie man tatsächlich auch die Einnahmen des Staates erhöhen kann, ohne dass es jemand wehtut. Aber die konkrete Frage ist, nochmal, wir kommen nicht umhin, wenn wir zu einer Umverteilung kommen wollen, die zwei Einkommensarten des Staates oder auch der Bürger zu betrachten. Das eine ist die Primärverteilung, das ist der Lohn. Mhm. Wir haben die Situation, dass wir bei uns seit 2000, also seit Jahr 2000 im Prinzip keine Lohnerhöhungen mehr hatten. Erst in den letzten zwei Jahren sind die Löhne real wieder gestiegen und damit haben der Teil der Menschen, die eben nicht reich sind, auch wieder ein Stück weit mehr bekommen. Aber wenn man das seit 2000 betrachtet, sind die Einkommen eher gleich geblieben. Der gesamte Zuwachs, der erwirtschaftet wurde seit 2000, kam eigentlich nur denen zugute, die ihr Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen verdienen. Und deshalb braucht man natürlich bei der ersten Einkommensart kräftig steigende Löhne. Da ist der Mindestlohn ein wichtiger Punkt, der ist zu gering, muss angehoben werden, aber das ist der erste Punkt. Und der zweite Teil der Verteilung, die sogenannte Sekundärverteilung, das ist eben dann die Besteuerung. Und wenn die Staaten feststellen, und das ist ja nun unser Problem, das allenthalben diskutiert wird, dass die Reichen immer reicher und die Ärmeren immer ärmer und die Mittelschichten sozusagen, die bleiben gleich, die haben auch keine Zuwächse mehr, dann ist der Staat gezwungen einzugreifen. Eines Teils, um die Einkommen derer zu erhöhen, die von ihrem Geld nicht mehr leben können, und zum anderen, um dazu beizutragen, dass der Staat seine Aufgaben wieder vernünftig erfüllen kann.
Gut, Reiko Rollo aus Paderborn. Sie sitzen im Auto.
Genau, ich bin gerade auf dem Heimweg.
Mit welchen Gedanken?
Also ich bin schon seit Jahren eigentlich der Meinung, dass wir Mehreinnahmen generieren könnten über die Mehrwertsteuer. Wir haben ja da in Deutschland den Umstand, dass wir eine geteilte Mehrwertsteuer haben. Das heißt, diejenigen, die viel konsumieren, also über die Konsumgütermehrwertsteuer, die 19% bezahlen, wenn man diese anheben würde, dann dementsprechend auch mehr Steuern bezahlen würden. Mhm. Wenn man im Gegenzug dazu den geminderten Mehrwertsteuersatz von 7% noch weiter senken würde, das heißt also die Leute, die hauptsächlich Mehrwertsteuer bezahlen über Konsum von Lebensmitteln, Waren des täglichen Bedarfs, solche Sachen wie Miete und so weiter, sind ja nicht Mehrwertsteuer belegt. Die würden eine Entlastung haben, weil die eigentlich in der Regel ja nicht großartige Konsumgüter kaufen werden.
Ja, Moment, aber wenn wir heute eine Hose kaufen und Sie sagen, die Mehrwertsteuer wird angehoben, dann trifft das alle, Reiche wie Arme.
Ja, aber Sie müssen ja sehen, das ist ja erstmal nur die Frage, wie man eventuelle Erhöhung des Grundeinkommens für Einkommensschwache finanzieren kann. Ich rede ja nicht davon, dass diese Sachen so bleiben sollen.
Okay.
Und Sie werden mir ja recht geben, dass wenn jemand eine Uhr für 10.000 Euro zum Beispiel kauft,
ich finde das interessant,
dann diese Prozentabgabe, die prozentuale Steigerung dementsprechend ja höher ausfällt, als wenn jemand bei Kick für seine Kinder ein T-Shirt für 3 Euro kauft, weil er gar nichts anderes kaufen kann.
Also den Gedanken finde ich hochinteressant.
Jetzt, ich habe hier Murmeln. Herr Rollo, Sie stoßen hier viele Steine an. Das ist erfreulich, denn ich höre im Hintergrund, der eine murmelt, das ist interessant, der andere murmelt Luxussteuer. Interessant ist, glaube ich, Herr Schneider vom Paritätischen Gesamtverband.
Ja, das ist interessant wegen der Luxussteuer. Darauf läuft das nämlich raus. Ein Gedanke, der immer mal wieder hochkam und immer wieder verworfen wurde, weil viele kein Interesse hatten an dieser Luxussteuer. Aber die Frage ist ja schon, warum nimmt man nicht einen dritten Mehrwertsteuersatz für Luxusgegenstände? Die teure Rolex-Uhr und was man sich ja alles denken kann. Warum da nicht sagen, da ist bei 19% nicht Schluss, da gehen wir halt auf 25%, so wie andere Staaten der EU das ganz normal als Mehrwertsteuer haben. Das wäre sicherlich eine vernünftige dritte Stufe, über die man nachdenken könnte bei den sogenannten indirekten Steuern. Insgesamt jedoch warne ich davor, die Mehrwertsteuer an sich anzuheben.
Ja, fragen wir mal, die Luxussteuer kennen wir auch von unseren dänischen Nachbarn. Ja. Herr Henze vom Institut der Deutschen Wirtschaft, sehen Sie das als einen Weg? Die Luxussteuer auf gewisse Produkte, wo man sagt, wer sich sowas kauft, der soll da auch mehr Steuern für zahlen.
Umgekehrt formuliert, haben wir durch den ermäßigten Mehrwertsteuersatz ja eine Heraushebung von Produkten, bei denen wir der Meinung sind, dass die ganz besonders wichtig für die Menschen sind und deshalb nur ein ermäßigter Satz erhoben wird. Und dann kommt eben zum Tragen, dass bei einem einheitlichen Satz von 19%, und das sagte der Anrufer ja gerade auch sehr zutreffend, wenn Sie eine Hose für 10 Euro oder 20 Euro kaufen, zahlen Sie entsprechend deutlich weniger Steuern, als wenn Sie für 100.000 oder 100.000 etwas kaufen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und deswegen zahlen Sie eben deutlich mehr Umsatzsteuer. Und man sieht auch daran schon, wer mehr hat, wer Vermögen hat, der zahlt auch automatisch mehr Steuern. Und hinzu kommt auch, wenn wir uns die Einkommensseite anschauen, dann, Sie reden immer von 10%, da sehen wir auch, dass eben die 10%, die das höchste Einkommen haben, über 55% der Einkommensteuer
weil
wir ein funktionierendes System haben in Deutschland, das dafür sorgt, dass tatsächlich umverteilt wird.
Ach, zwischen denen, die sehr viel haben.
Zur Mehrwertsteuer würde ich gerne einen Satz sagen wollen.
Jetzt sorge ich für Ordnung, weil das ist eine klare Tatsache. Im Fernsehen kann man sich das angucken, wenn sich so drei behaken. Im Hörfunk wird ganz klar, dass da nichts bei rumkommt inhaltlich. Herr Ernst, Sie wollten dazu was sagen, dass Herr Henze auf dem falschen Weg ist, wenn er da Steuermodell
hat. Ja, Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer ist eine Konsumsteuer und die ist dann natürlich abhängig davon, wie viel man von seinem Einkommen konsumiert, weil man sonst verhungert, sage ich mal ganz platt. Wenn einer 1.000 Euro hat im Monat, dann wird sein Konsumanteil von seinem Einkommen höher sein als bei dem, der Millionen hat. Der konnte Millionen ja kaum konsumieren. Was soll er machen? Der wird das Geld zurücklegen, wird sparen. Die Sparquote bei uns in der Bundesrepublik und überall ist einkommensabhängig. Wenn man aber sein Geld spart, eben zum Beispiel in Aktien anlegt, dann wird es nicht besteuert. Also sie besteuern mit der Mehrwertsteuer immer die mehr konsumieren. Und in der Summe sind sind es natürlich eher die Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen, die ganze Mehrwertsteuer finanzieren, weil sie einen größeren Anteil ihres Einkommens für den Konsum brauchen, weil sie sonst nicht überleben.
Also so, reduzieren
das bedeutet, dass sie jede Anerhebung der Mehrwertsteuer im ganz normalen Bereich, lass jetzt mal die Luxussteuer weg, im ganz normalen Bereich, immer eine Belastung für die ganz normalen Einkommen ist und die Reichen und die Superreichen werden davon eher begünstigt, weil sie eben weniger konsumieren. Gut, deshalb müssen wir schon dort besteuern,
wo das Geld entsteht bei den Einkommen. Argument haben wir verstanden. Herr Henze, kurz noch ein Gegenargument.
Also ich bin gespannt auf die Liste von Herrn Ernst, welche Güter das treffen soll, weil das ist auch klar, damit greifen Sie in die Wirtschaft ein, Sie entscheiden im Grunde über den Erfolg und zumindest minderen oder geminderten Erfolg von Unternehmen und das ist ein Eingriff in ein Wirtschaftssystem, das liegt mir nicht nahe.
Also wenn jemand 20.000 Euro für eine Rolex auf den Tisch legt, der legt auch 24.000 hin, da können Sie sich drauf verlassen, da bricht nichts ein.
Gut, wenn bei Ihnen jemand in der Familie bei Rolex arbeitet, mögen Sie das ganz anders sehen.
Es wird keine Rolex weniger verkauft. Mhm.
So, jetzt sind wir bei der Rolex angekommen und deshalb gucke ich mal auf die Uhr. Wir haben noch 7 Minuten Sendezeit, was keine Rolex ist, sondern eine Digitaluhr. Und Michael Schilke aus Hochdorn wartet schon. Guten Abend, Herr Schilke.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Also ich habe noch mal eine Anmerkung vorweg, ist um die Kapitalflucht ins Ausland. Da hätte ich einen Vorschlag. Also man könnte tatsächlich die Steuerlast natürlich auch an den Personalausweis oder an den Pass binden. Das heißt, wer Deutscher ist, der muss auch seine Steuern in Deutschland abführen.
Sehr guter Vorschlag.
Das ist Fakt 1. Und zweitens, und das ist vielleicht ein Ausblick, ich habe früher gerne dieses Brettspiel gespielt, Monopoly hieß das. Und am Schluss war es immer so, dass einer schlussendlich alles hatte und der Rest der Mitspieler hatte nichts. Wie Sie ja schon am Anfang der Sendung gesagt haben, deutet ja alles darauf hin, dass wir diesen Weg auch gehen. Was passiert denn am Ende dieses Spiels? Werden die Karten dann neu gemischt? Und das wäre eine Frage in die gesamte Runde.
Gut, das nehmen wir kurz auf. Ich appelliere nochmal an die Uhr. Herr Henze, ist das Monopoly, was wir hier spielen, so dass einer irgendwann alle Straßen, Westbahnhöfe hat und so weiter und die anderen nichts?
Aus meiner Sicht sind wir ganz weit davon entfernt, einfach deshalb, weil wir in dieser Gesellschaft keinen ganz zurücklassen. Wir haben eben eine Art Mindesteinkommen für jeden über unsere Sozialgesetzgebung und auf der anderen Seite sind wir in einer Marktwirtschaft und das heißt, nach oben sind wir offen. Da verdient der eine mehr als der andere, das muss man nicht immer gut finden. Aber es geht mir persönlich nicht unbedingt schlechter, nur weil ein anderer sehr viel mehr hat.
Gut, Winfried Schmidt aus Graal-Müritz. Guten Abend, Herr Schmidt.
Ja, guten Abend. Also ich wollte erst mal sagen, am Anfang wurde gedacht, wir haben die soziale Marktwirtschaft. Die haben wir nicht. Die wurde schon vor ungefähr 20 Jahren zu Grabe getragen. Ich erinnere an Müntefering, der das auch analysiert hat und festgestellt hat, Raubtierkapitalismus und Heuschrecken. Und ja, die ganze Daseinsvorsorge wurde ja alles privatisiert, Hedgefonds, Wasserversorgung, Krankenhäuser und so weiter, wird überall nur Gewinn mitgemacht. Aber die einfachen Leute kriegen ja nicht die Versorgung, die sie brauchen. Der Penner kriegt kein Organ, wenn er eins braucht, aber wenn er plötzlich tot ist und hat einen Organspendeausweis, dann wird er natürlich ausgeschlachtet. Also es gibt keine Gerechtigkeit. Und das ist das Problem. Wir können ja nicht als Insel im Rahmen der Globalisierung nur bei uns soziale Marktwirtschaft haben und weltweit gibt es den normalen Kapitalismus. Und das kann man nur lösen, indem man eben die Gewinne, die gemacht werden in diesen Hedgefonds, in diesem Gesundheitswesen, in dieser Daseinsvorsorge, dass die abgeschöpft werden und dass die gar keinen Gewinn machen müssen und alles wieder praktisch investieren müssen, dass wir auch nicht mehr diesen Stau haben, dass wir in einigen Jahren dann hier eine total kaputte Infrastruktur haben, was auch zu Beginn schon mal gesagt wurde. Also da muss man in diese Richtung arbeiten, das ist meine Meinung dazu.
Gut, Herr Schmidt, vielen Dank. Ich würde zum Schluss der Sendung nochmal, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was das für Auswirkungen auf das gesellschaftliche Miteinander hat. Wir leben hier in einer sogenannten Solidargemeinschaft und Herr Schneider vom Paritätischen Gesamtverband, würden Sie unterschreiben, dass Gesellschaften, wo die sozialen Unterschiede geringer sind, dass das glücklichere Gesellschaften sind?
Nach allem, was die Forschung dazu herausgefunden hat, ja, ob sie wirklich glücklich sind, ist die eine Frage. Die Menschen sind gesünder, die Menschen haben weniger Stress, die Menschen leben länger, all das ist so. Und es sind die Gesellschaften, die im Übrigen
genau die gegenteiligen Trends zeigen von denen, die wir hier in Deutschland erleben. Denn wir haben Monopoly, aber natürlich. Die Konzentration der Vermögen auf immer weniger hat in den letzten Jahren rapide zugenommen. Und wir lassen selbstverständlich viele Menschen zurück. Wir speisen 6 bis 7 Millionen Menschen mit wirklich Kummerregelsätzen in Altersgrundsicherung und Hartz IV, mit dem man gar nicht über den Monat kommen kann. Wir haben mittlerweile Schulen, wo die Heizung nicht mehr funktioniert. Wir haben Bibliotheken, die geschlossen werden, Schwimmbäder, die geschlossen werden. Wir haben Kommunen, ich denke hier etwa an Gladbeck, mit 40% Kinder, die in Hartz IV leben. Und dann höre ich hier, wird keiner zurückgelassen. Das macht einen schon ein klein bisschen besorgt, wenn wirklich so wenig Realität wahrgenommen wird. Mit anderen Worten, wir haben Monopoly und das, was nur hilft, ist Geld in die öffentlichen Haushalte, damit sie was tun können für die Armen. Und dazu hilft nur eine vernünftige Besteuerung der Reichen.
Noch ganz kurz habe ich eine Frage an Sie. Was bedeutet das für die gesellschaftliche Stimmung, wenn Sie sagen, wir haben Monopoly?
Ja, die gesellschaftliche Stimmung, man denkt immer, dann gibt es große Aufrufe. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist ja gerade zum Teil auch das Bekümmernde. Die Menschen wenden sich ab. Die Menschen die gehen nicht mehr wählen. Man sieht es doch. Und dann spricht man über Politikverdrossenheit. Sie fühlen sich nicht mehr mitgenommen. Sie haben nicht das Gefühl, dass sie wirklich was bewegen können. Es schaffen sich in der Tat Parallelgesellschaften. Jugendlichen, denen man in großer Zahl Perspektiven verwehrt, weil man hier auch nicht in Bildung und Ausbildung investiert, die schaffen sich ihre eigenen Perspektiven. Und die sind nicht unbedingt in den Bahnen, die wir uns wünschen. Deswegen, es wäre für uns alle gut, was zu tun.
Herr Schneider, Sie haben ein paar Gedanken jetzt zum Ende der Sendung formuliert, die wir noch mit durch die Nacht tragen können und dann vielleicht morgen am Arbeitsplatz darüber diskutieren. Ich danke Ihnen dafür und einen Dank an die gesamte Runde. Wir sprachen heute Abend über die Frage, zahlen Millionäre zu wenig Steuern, da sich die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter vergrößert. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Und morgen haben wir ein echtes Aufregerthema, nämlich die Frage Autofahren im Alter. Sollten Senioren getestet werden? Wann immer Sie sagen, ob Sie Senior sind, wir reden morgen drüber. Autofahren im Alter, sollten Senioren getestet werden? Sie können jetzt schon schreiben, ndr.de/redezeit, oder Sie rufen morgen ab 20.30 Uhr an und dann reden wir ab 21.05 Uhr über die Frage Autofahren im Alter, sollen Senioren getestet werden? Da sind wir gespannt. Reden wir morgen um 21.05 Uhr drüber. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bohrmann. Ich wünsche noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.